ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Am Tag der Pressefreiheit stellt Reporter ohne Grenzen sein aktuelles Ranking vor. Wo steht die Ukraine? Ein Bericht von Marc Ducke. Frankreichs Präsident Macron erwägt einen Einsatz westlicher Soldaten in der Ukraine. Frank Eichmann mit den Informationen. Und Benjamin Weber berichtet zu der Entscheidung der Türkei, die Handelsbeziehungen mit Israel zu stoppen. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, dem 3. Mai um 17.30 Uhr. Einmal jährlich, jeweils am 3. Mai, am Tag der Pressefreiheit, veröffentlicht Reporter ohne Grenzen ein Ranking von 180 Staaten und Territorien. Dabei hat sich laut der Organisation die Lage für unabhängigen Journalismus weiter verschlechtert. Während Deutschland erstmals seit über 20 Jahren in die Top 10 zurückkehrt, landete die Ukraine in diesem Jahr auf Platz 79. Das ist immerhin ein deutlicher Fortschritt, nachdem sie im vergangenen Jahr noch 30 Plätze darunter lag. Wie ist es 2 Jahre nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine um die Pressefreiheit und auch die Medienlandschaft dort bestellt? Immerhin schalten sich Sender nach wie vor zusammen, um ein Notprogramm zu senden. Aus Kiew, Marc Dugge.
Die Nachrichten im ukrainischen Fernsehen. Immer noch laufen sie in 6 Kanälen gleichzeitig. Seppen bringt da nicht viel. Nach der russischen Großinvasion haben sich die Sender zusammengeschaltet zum sogenannten Fernsehmarathon. Heute geht es im Frühstücksfernsehen um neuartige Armprothesen. Für viele Menschen in der Ukraine in diesen Zeiten leider ein wichtiges Thema. Die Idee für den Fernsehmarathon kam von den Sendern selbst. In den chaotischen Tagen nach der russischen Großinvasion beschlossen sie, gemeinsame Sache zu machen und den Menschen Orientierung zu bieten. Mit genügend Sendefläche für Experten, Politiker und Militärs. 2 Jahre später sendet der Telemarathon immer noch. Ein Grund dafür sind auch die angeschlagenen Finanzen vieler Sender. Ein Mantelprogramm spart schlicht Geld und die beteiligten Sender erhalten außerdem Subventionen vom Staat. Viele Ukrainer sehen das Programm allerdings zunehmend kritisch. Nach einer Studie des Internationalen Instituts für Soziologie in Kiew ist das Vertrauen in den Telemarathon stark zurückgegangen. Die Medienexpertin Oksana Romaniuk würde das Format gern beendet sehen. Romaniuk ist Direktorin der Nichtregierungsorganisation Institute for Mass Information, das sich für starke Medien in der Ukraine einsetzt. Es gibt dort ein ziemlich enges Meinungsspektrum. Das Programm verschlingt viel Staatsgeld und es hat versagt, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen oder ein bedeutendes Publikum zu erobern. Der Telemarathon habe aber Folgen beim Mediennutzungsverhalten in der Ukraine gehabt, sagt sie. Menschen wollen laufend über die Geschehnisse und auch Gefahren Bescheid wissen, so schnell wie möglich und so nah an der Quelle wie möglich. Daher greifen sie auf die sozialen Netzwerke zurück, allen voran auf den Messenger-Dienst Telegram. In Deutschland ist die Plattform umstritten, weil sie gern von Demokratiefeinden aller Art genutzt wird. In der Ukraine informieren sich Menschen hier über Neuigkeiten von der Front, drohende Luftangriffe oder die Lage in den besetzten Gebieten. Viele Autoren bleiben anonym. Das ist in Kriegszeiten nachvollziehbar. Andererseits nutzen manche Autoren diese Kanäle, um Desinformation zu verbreiten. Daher wird Telegram auch in der Ukraine kritisch gesehen. Das Vertrauen in die Medien in der Ukraine sei insgesamt zurückgegangen, sagt Medienexpertin Romaniuk, mit Ausnahme der regionalen und lokalen Medien, weil dort die Autorinnen und Autoren einen Namen haben, bekannt sind und Vertrauen genießen, weil sie vor Ort sind und die Nachrichten hinterfragen. Und dann sind da die Investigativplattformen. Ich denke, dass wir die am meisten entwickelte Investigativjournalismus-Szene in Osteuropa haben. Da gibt es nichts Vergleichbares. Wir haben sehr gute Rechercheure, sehr starke unabhängige Medien und öffentlich-rechtliche Sender, die im ganzen Land zu sehen sind. Eine bekannte Investigativreporterin ist Maria Semlanska. Sie arbeitet für die Rechercheplattform bihus.info. Semlanska ist aber auch ein Beispiel dafür, wie in der Ukraine immer noch Druck auf Journalisten ausgeübt wird. Sie wurde mit ihren Kollegen heimlich gefilmt und abgehört und die Videos davon ins Internet gestellt. Dahinter steckte offenbar der ukrainische Geheimdienst SBU. Maria Semlanska. Wir sind eine junge Demokratie. Der Machtapparat lernt allmählich, mit der unabhängigen Presse umzugehen. Die Lage wird besser. Immerhin ist es ja nur psychischer Druck. Es wird keine physische Gewalt eingesetzt.
Russlands Verteidigungsminister Shoigu hat eine Bilanz der jüngsten Gefechte in der Ukraine gezogen. In einer Rede vor hochrangigen Generälen sagte Shoigu, seit Jahresbeginn hätten russische Truppen rund 550 Quadratkilometer erobert. Der Verteidigungsminister verwies in diesem Zusammenhang auf den jüngsten russischen Vormarsch in der Region Donetsk. Weiter gab Shoigu an, seit Jahresbeginn seien 111.000 ukrainische Soldaten getötet oder schwer verletzt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Zu eigenen Verlusten sagte Shoigu nichts. Das ukrainische Militär leidet vor allem an einem Mangel an Soldaten und Artilleriemunition. Führende Militärs des Landes hatten zuletzt eine kritische Lage beklagt. In einem gestern veröffentlichten Interview äußerte Frankreichs Staatspräsident Macron die Möglichkeit eines Einsatzes westlicher Soldaten in der Ukraine. Sollten die Russen die Frontlinien durchbrechen und falls die Ukraine darum bitten würde, müsse man sich zu Recht diese Frage stellen. Die Reaktionen Russlands auf diesen Vorstoß Macrons erfolgten umgehend. Kreml-Sprecher Peskow kritisierte die Äußerung des französischen Präsidenten als äußerst gefährlich. Moskau verfolge all dies sehr aufmerksam und werde seinen Einsatz in der Ukraine unbeirrt fortsetzen, bis alle gesetzten Ziele erreicht seien. Frank Eichmann aus Moskau mit weiteren Informationen.
Westliche Bodentruppen in der Ukraine. Falls die Russen die Frontlinien durchbrechen und die Ukraine uns um Hilfe bittet, was bislang nicht der Fall war, dann müssen wir das erwägen, so Frankreichs Präsident im Interview mit dem Economist. Er schließe nichts aus, weil wir jemanden gegenüber haben, der auch nichts ausschließe, so Macron über Präsident Putin. Dessen Sprecher Peskow entgegnete heute: Das ist eine sehr wichtige und sehr gefährliche Erklärung. Frankreich in Person des Staatschefs spricht weiter über die Möglichkeit einer direkten Beteiligung im Konflikt rund um die Ukraine. Eine sehr gefährliche Tendenz, die wir aufmerksam verfolgen. Auch den britischen Außenminister Cameron kritisierte der Putin-Sprecher mit deutlichen Worten, nachdem der die Ukraine im Recht sah, gelieferte Waffen auch gegen Ziele in Russland einzusetzen. Das ist eine direkte Eskalation der Spannung rund um den ukrainischen Konflikt, die potenziell eine Gefahr für die gesamte Architektur der europäischen Sicherheit darstellen kann. Das ruft bei uns Besorgnis hervor. Wir setzen unsere spezielle Militäroperation fort, bis wir alle Ziele erreicht haben, erklärte Putins Sprecher. Militärische Spezialoperation ist die verharmlosende und in Russland offizielle Bezeichnung des vor über 2 Jahren begonnenen Krieges gegen die Ukraine.
Werfen wir noch einen Blick auf den Krieg im Gazastreifen. In unserem Podcast heute früh haben wir ja bereits gemeldet, dass die Türkei wegen des Krieges im Gazastreifen ihre Handelsbeziehungen mit Israel vollständig ausgesetzt hat. Das Ein- und Ausfuhrgeschäft werde man so lange unterbrechen, bis Israel einen Waffenstillstand in Gaza ermöglicht und ununterbrochene humanitäre Hilfe in den Gazastreifen fließt. Heute Vormittag nun begründete der türkische Handelsminister in Ankara diesen Schritt. Benjamin Weber in Istanbul mit den Hintergründen.
Es hatte sich bereits angedeutet, am Rande des Besuchs des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bei Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara.
Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti.
Wir halten die intensiven Handelsbeziehungen nicht mehr aufrecht. Das ist vorbei, sagte Erdogan, angesprochen darauf, dass die Türkei weiter mit Israel Handel treibe, obwohl der Staatspräsident die israelische Regierung regelmäßig massiv kritisiert. Er wirft ihr unter anderem Völkermord an den Palästinensern vor. Jetzt hat die Türkei ihren Handel mit Israel komplett gestoppt. Handelsminister Ömer Bolat begründet das am Vormittag in Ankara mit dem israelischen Militäreinsatz in Gaza und verknüpft es mit einer Bedingung. Angesichts der Verschlechterung der Lage der Menschen in der Region Rafah und der weiterhin kompromisslosen Haltung von Israel haben die Institutionen diese Entscheidung getroffen. Exporte und Importe sind so lange gestoppt, bis ein dauerhafter Waffenstillstand erreicht ist und Hilfsgüter den Gazastreifen ohne Unterbrechung erreichen können. Damit der Handelsstopp keine negativen Auswirkungen auf die Menschen in den palästinensischen Gebieten habe, suche man nach Alternativlösungen, sagte der Handelsminister. Wie die aussehen sollen, ist aber unklar. Das Handelsvolumen zwischen Israel und der Türkei belief sich im Jahr 2023 auf 6,8 Milliarden US-Dollar. 76% davon sind laut der türkischen Statistikbehörde Exporte nach Israel. Bereits vor einem Monat hatte die Türkei die Ausfuhren von etwa 50 Produkten ausgesetzt, darunter Stahl, Aluminium und Bauprodukte. Kritiker in der Türkei werfen Erdogan in seiner Palästinenserpolitik seit langem vor, widersprüchlich zu handeln, erklärt Professor Dr. İlhan Üzgel, Politikwissenschaftler und außenpolitischer Berater der oppositionellen CHP. Erdogan instrumentalisiert die Palästina-Frage politisch schon seit vielen Jahren. Der eigenen Öffentlichkeit hat er immer wieder gesagt, dass die Türkei der engagierteste Vertreter der Interessen Palästinas sei. Das tat er einerseits, um an seine eigene Wählerschaft zu appellieren, andererseits, um Einfluss auf die regionale Politik zu nehmen. Dass die Türkei trotz dieser Haltung ihres Präsidenten weiterhin Handel mit Israel getrieben hat, dafür wurde Erdogan in den vergangenen Monaten wiederholt scharf kritisiert. Das sei ein Grund dafür, dass der Handel jetzt gestoppt würde. Aber Üzgel glaubt auch, dass die Regierung auf eine schnelle Einigung zwischen Hamas und Israel spekuliert. Ich denke, die Regierung hat diese Entscheidung jetzt getroffen, weil sie davon ausgeht, dass es nicht lange andauern, es also bald zu einem Waffenstillstand kommen wird. Tatsache ist aber, dass die Gewalt in Gaza schon seit 6 Monaten andauert. Angesichts der verbalen Härte gegenüber Israel, Erdogan hat Netanyahu Nazi genannt, stand das Fortbestehen der Handelsbeziehung in einem üblen Widerspruch. In weiteren ersten Reaktionen wirft die Opposition der Regierung vor allem vor, dass der Handelsstopp mit Israel Symbolpolitik sei und viel zu spät komme. Dass die Entscheidung auch Auswirkungen für türkische Unternehmen hat, die Handelsverträge mit Israel geschlossen haben und jetzt auf ihren Exporten sitzen bleiben, ist in der Türkei bisher noch kein Thema. Ob sie von der türkischen Regierung eventuell entschädigt werden, ist bisher unklar.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.